Jetzt hat natürlich keiner von euch gesagt, dass eine Eigenschaft von uns gute Predigten sind. Und von dem her gehe ich mal davon aus, dass wir da noch schwer dran arbeiten müssen, dass wir gute Predigten für unser. Aber ansonsten habe ich schon laute Gedanken gehört, ah, dann sind wir doch schon die perfekte Gemeinde. Dann sind wir ja schon voll gut drauf. Aber wir können immer noch besser werden. Wir fangen heute mit dem Text an. Wir sind ja gerade in einer Reihe, in einer Serie, wir sagen das ja immer am Anfang der Predigten, wo es um die Geistesgaben geht. Wir machen jetzt schon seit einigen Wochen die Geistesgaben anhand von Apostelgeschichte 2 durch. Und heute sind wir bei dem Thema Teilen und Geben. Und als ich darüber nachgedacht habe ich zuerst gedacht, oh, teilen und dienen. Ich muss den Heinz nochmal anrufen und fragen, wie hast du das eigentlich gedacht? Dann habe ich aber noch mal in der E-Mail nachgelesen, dieses Teilen und Geben ist für mich schlüssiger gewesen, aber dienen gehört da ja auch noch mit rein. Ja, also das könnt ihr euch im übertragenen Sinn da auch noch mit reinnehmen. Und zum Anfang möchte ich einfach diesen ganzen Text, auch das, was der Markus nochmal gelesen hat, mit reinnehmen. Ich nehme Apostelgeschichte 2, 44 und Apostelgeschichte 4, ab 32 zusammen. Da heißt es, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und dann in Apostelgeschichte 4. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es dann an die Bedürftigen. Wie geht's euch, wenn ihr diese Zeilen lest? Vielleicht hat der eine oder andere jetzt einen Kloß im Hals. Vielleicht hat jemand Angst, dass wir heute hier in unserer Serie den Sack zumachen und an euer Erspartes wollen, sagen: So, jetzt ist die Zeit, jetzt verkauft mal eure Häuser, eure Schätze, an denen ihr hängt, und jetzt bringen wir alles zusammen. Jetzt will ich aber euch eins noch sagen. Bitte lehnt euch wieder zurück. Ich werde keinen Aufruf in diese Art und Weise machen. Ich will, dass ihr entspannt die nächste halbe Stunde zuhören könnt und es auch ein bisschen genießen werdet. Kerstin sagt immer zu mir, dass ich so ein Sicherheitsmensch bin. Ich will schon wissen, was auf mich zukommt, ob ich das auch finanziell stemmen kann. Ich vergleiche Angebote, wenn ich einen Handwerker beauftrage, damit ich ungefähr weiß, was mich da nachher das kosten wird, obwohl man sich da sowieso nicht drauf verlassen kann, was da an Angeboten reinkommt. Sieht die Rechnung doch immer wieder ganz anders aus. Aber ich will ja wissen, ob mein Geld reicht, bevor ich es ausgebe. Und ich finde, das ist auch vernünftig. Und ich finde, es ist sogar weise, die Kosten zu überschlagen. Zu wissen, ob ich so viel Geld habe, bevor ich es ausgebe. Ehrlich gesagt, bei manchen Frauen bin ich mir da nicht so sicher, ob die wissen, wie viel die auf dem Konto haben, bevor sie bei Amazon was bestellen oder die EC-Karte irgendwo durchziehen. Da heißt dann immer, Aber das muss man dann mit dem Partner unter vier Augen besprechen. Aber wenn ich diese Verse dann lese, stelle ich mir vor, ich wäre in dieser ersten Gemeinde damals gewesen. Wie muss es wohl gewesen sein, wenn wir uns, wie der Markus auch gesagt hat, wenn wir uns täglich getroffen haben? Wenn wir täglich zusammenkommen um das Brot zu brechen, um zu beten, uns von den Aposteln eine neue Andacht anhören, was sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und wenn ich erlebe, mit welcher Freude wir zusammen waren, und genau wie es hier im 44. Vers heißt, eine ganz große Familie waren. Eine Familie, in der Gott täglich noch mehr Menschen hinzugeführt hat. Und die Menge, die war zwischenzeitlich so groß, dass man die meisten gar nicht mehr kannte. Und unter dieser großen Menge, da gab es eben auch Arme und Bedürftige. Und die sind durch ihre Bekehrung zum Christentum aus diesem jüdischen Sozialnetz rausgeflogen. Und die hatten jetzt keine Versorgung mehr. Und interessant war, wie die, die mehr hatten, gerne bereit gewesen sind, von ihren Gütern abzugeben. Man verkaufte etwas, man gab das Geld den Aposteln und die verteilten es eben an die Armen. Wie in einer großen Familie eben. Aber das geschah vollkommen aus freien Stücken, auf freiwilliger Basis, ohne dass irgendjemand dazu gezwungen worden ist. Und so konnte damals auch alle Not gelindert werden und allen ging es ungefähr gleich gut. Und man konnte erleben, wie es sich rumgesprochen hat, dass so eine immense Großzügigkeit unter diesen ersten Christen herrschte. Denn es war gar nicht normal, schon damals gar nicht normal, dass man einfach seinen Besitz für jemand anders hergab. Und das ist auch heute nicht normal. Aber es gab so eine große Barmherzigkeit unter diesen Christen. Und dieser Umstand, all diese Freude am Glauben, diese Liebe untereinander und das Kümmern um die Armen, das hatte eine riesengroße Sogwirkung auf die Menschen in Jerusalem. Und wenn ich diese Verse lese, dann stelle ich mir so die perfekte Gemeinde vor. So müsste es doch sein. In dieser Gemeinde wäre ich doch gern Mitglied. Da würde ich mich doch gerne voll einbringen. Geht's euch da nicht auch so? Das wäre doch die Wunschgemeinde. So müsste doch auch unsere Gemeinde sein. So müsste doch jede Gemeinde sein. Als ich vor ein paar Jahren bei Willow Creek gewesen war, war natürlich eines der Highlights dieses Care Center, was die dort aufgebaut haben. Viele von euch haben das schon gehört. Dort konnten Arme sich mit Lebensmitteln, mit Kleidung eindecken. Es gab medizinische Versorgung. Es gibt medizinische Versorgung dort. Es gibt Zahnärzte, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Schuldenberatungen. Alles kostenlos. Man konnte sogar sein gebrauchtes Auto dort, bekommen. Man konnte sein Auto dorthin bringen, hat es kostenlos repariert bekommen. Und wahrscheinlich noch viele Dinge mehr. Aber wisst ihr, was damals bei Willow Creek damals bewogen hat, das zu tun? Der treibende Motor dafür war Apostelgeschichte 2. Genau die Verse, die wir heute behandeln, dass ich gesagt habe, wie muss die Gemeinde damals gewesen sein? Und wie können wir das in unserer heutigen Zeit übertragen? Das ist natürlich immens, bei so vielen Tausenden von Leuten, was die da auf die Beine stellen konnten. Der Traum, wir müssen eine Gemeinde heute sein, wenn wir nach diesen Versen leben würden. Das hat mich natürlich beeindruckt. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde fragen, wie können wir eine Gemeinde werden, die wie diese Urgemeinde lebte, dann ist die Frage nach unserer Begabung wichtig. Hier kommen wir wieder an den Punkt mit unseren Gaben. Und wie hat Gott mich begabt? Und da heißt es in 1. Petrus 4, 9 bis 10, da heißt es, Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also wir reden ja jetzt nur seit ein paar Wochen über unsere Gaben. Und es kann sein, dass genau heute dein Herz höher schlägt. Weil du schon hier drin sitzt und merkst, heute sprechen wir über genau meine Gabe. Über genau das, was mir wichtig ist. Vielleicht bist du jemand, dem es leicht fällt, ein offenes Haus zu haben. Vielleicht bist du jemand, der sich wünscht, Menschen aufzunehmen und in ihrer Not zu helfen. Du bist gastfreundlich und du teilst gerne von dem, was du hast. Und dann hast du auch diese Gabe. Dein Herz ist weich und dein Herz ist voller Barmherzigkeit. Und wenn du von der Not hörst, dann kommt dir als erstes nur der Gedanke, wie kann ich helfen? Und das sind Männer und Frauen, die nicht für sich leben, sondern anderen dienen. Und wie heißt es da in Vers 10? Da heißt es nämlich, da wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Da wird sichtbar, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das ist nämlich so ein Vers, wo wir so leicht darüber hinweglesen. Und das ist wichtig. Wir Evangelisten, wir erzählen gern von Gottes Gnade, ja? Aber diejenigen, die gerne geben und teilen, die machen diese Gnade sichtbar. Und Menschen werden dann auf Gott aufmerksam, wenn sie nicht nur hören, sondern auch sehen und erleben, wie Gottes Gnade sichtbar und vielfältig ist. Und deshalb fasziniert mich diese Gabe auch so sehr und ich wünsche sie für mich selber auch. Und ich arbeite an mir, dass ich barmherziger und großzügiger werden möchte. Dass mein Herz für die Armen schlägt und für die, die in Not geraten sind. In Römer 12, da heißt es ab Vers 8, wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Jetzt kommt's. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Und wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit irgendeiner sauren Miene tun. Ja, da ist die Bibel ziemlich klar und deutlich. Jetzt muss ich die bei mir aufnehmen. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein, verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute, liebt einander, jetzt kommt das, was Manu vorhin gesagt hat, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, was ja gar nicht so einfach ist, ja, und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn, seid fröhlich allen Menschen der Hoffnung, fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst euch nicht nach im Gebet, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Also in diesen 6 Versen sind alle Anweisungen für uns nochmal richtig zusammengefasst. Wer sich um Notleidende kümmert, der soll das nicht mit einer sauren Miene machen. Fühlst du dich nicht gut dabei, fühlt sich aber auch der Notleidende nicht gut dabei, wenn er weiß, von dem kommt jetzt die Hilfe und der macht das einfach widerwillig. Das kommt für beide nicht gut. Ja? Du sollst es mit einer fröhlichen Einstellung machen. Ja? Wer sich um Notleidende kümmert, das soll das nicht mit einer sauren Miene tun. Mach es mit einem frohen Herzen und erlebe, wie Dankbarkeit zurückkommt. Nicht immer, das will ich gleich sagen, es kommt nicht immer Dankbarkeit zurück. Manchmal findest du sogar Undank in größtem Maße. Aber es kommen doch immer wieder Leute, die verstehen, was der oder die jetzt hier für mich opfert. Was der oder die jetzt für mich tut. Und die sind auch dankbar bis an ihr Lebensende. Nicht immer kommt da Dankbarkeit zurück, aber oft. Lass dich vom Heiligen Geist dafür entflammen. Wir müssen uns untereinander um die Christen kümmern, die unter uns in Not geraten sind. Und das finde ich auch interessant, dass wir als Gemeindeverband da extra so eine Zentrale dafür haben, so diese Hilfe, die von der ETG dann schaut, wo sind Christen in Not geraten, und die kümmern sich da im größeren Stile drum. Das heißt aber nicht, dass wir einzeln, individuell uns um Leute kümmern müssen in unserem Umfeld. Und Gott möchte das. Der will, dass wir Christen nicht vorübergehen an einem, wie beim barmherzigen Samariter, der da im Straßengraben liegt. Und das ist die richtige Herzenshaltung, um anderen zu dienen. Ich weiß, ich habe das schon öfters von unserem Wien-Erlebnis erzählt, und viele werden sagen, bitte nicht wieder dieses Wien-Erlebnis. Aber ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die werde ich alle paar Jahre bringen müssen, weil die so eindrücklich war und weil alle paar Jahre sich hier das Publikum ändert. Und es gibt Leute, die haben diese Geschichte noch nicht gehört, ihr anderen dürft den Kopf jetzt zurücklegen. Und zwar war das so, ich habe lange gerungen, ob ich sagen soll, aber ich wiederhole sie jetzt mal. Kerstin und ich Kerstin war schwanger, nicht ich war schwanger. Im siebten Monat war Kerstin mit dem Finlay damals schwanger gewesen, und wir haben gedacht, wir machen noch mal einen kurzen Trip nach Wien, genießen noch mal die ungebundene Zeit so, ohne Kinder. Kaum sind wir in Wien angekommen, am Abend kriegt Kerstin Wehen und Blutungen, und der Weg ins Krankenhaus war der nächste. Und für Kerstin war der Wien-Urlaub quasi gelaufen. Ja, die war ab dem Moment dort festgesetzt und musste dann an so einen Tropf gehängt werden. Ich konnte mir Wien alleine angucken. Aber es war nicht abzusehen, wie lange wir in Wien feststeckten. Und immer wenn dieser Tropf abgesetzt worden ist, kamen die Wehen in einer noch stärkeren Art und Weise. Und dann ist sie wieder an den Tropf gesetzt, und dann hieß es, wenn jetzt immer noch nicht es besser wird, dann lassen wir das Kind kommen. Aber dann muss es halt im Brutkasten bleiben, und die Familie muss halt dann in Wien bleiben, bis das Kind aus dem Brutkasten kommen darf. Also es war eine Zeitspanne, die nicht abzusehen gewesen ist. Und für mich war Praxis natürlich auch wieder ein Thema. Ich sollte wieder zurückkommen. Dann lief im Hotel das Zimmer aus. In Wien, das war Osterzeit, in Wien war komplett ausgebucht. Du hast kein Zimmer mehr gekriegt. Und die Frage war, wie geht's jetzt weiter? Bleibt das Kind im Bauch oder kommt es zu früh? Und dann müssen wir Brutkasten bleiben. Meine Schwiegereltern haben schon gesagt, wir kommen nach Wien und du kommst dann kannst dann heimgehen. Aber wo wohnen die dann da? Und so. Und an einem von diesen Sonntagen bin ich dann in eine Gemeinde gekommen, wo ich gleich nach der Predigt nach vorne geholt worden bin. Also wildfremder Mensch, haben sie mich gebeten, komm doch bitte nach vorne und erzähl doch, warum du da bist. Und ich habe gesagt, also ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht, aber so und so ist unsere Situation. Und das Erste, was diese Gemeinde gemacht hat, ist, sie haben so einen Kreis um mich gebildet und haben für mich gebetet und für Kerstin. Und danach kam eine Frau vor und hat gesagt, mein Mann ist ein recht berühmter Gynäkologe hier in Wien. Wenn ich möchte, kommt er ins Krankenhaus und untersucht Kerstin mal. Weil jeder Arzt sagt, jeden Tag was anderes. Wir lassen das Kind kommen, nein, auf nicht kommen lassen, nicht kommen lassen. So. Und wir beim ersten Kind hatten keine Ahnung, was ist richtig, was ist falsch. Und dann habe ich gedacht, oh wow, super, wenn der kommen möchte und Kerstin untersucht, das wäre ja toll. Dann kam ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, du, ich verwalte hier für OM die Wohnungen für Missionare. Und wenn du günstig eine Wohnung brauchst, hier ist der Schlüssel. Ich dachte, das gibt's noch nicht. Und dann kam ein älteres Ehepaar auf mich zu und hat mich gefragt, wo Wo schläfst denn du heute Nacht? Ich sage, eine Nacht habe ich noch im Hotel, aber ab morgen habe ich kein Dach mehr über dem Kopf. Am nächsten Morgen standen die da und haben mich vom Hotel abgeholt. Haben mir ihr Wohnzimmer überlassen. Und haben gesagt, du darfst so lange bleiben bei uns, wie du möchtest. Und dann habe ich erfahren, dass dieses ältere Ehepaar, die waren schon so zwischen 60 und 70, haben sich in ihrem Garten ein Gartenhäuschen eingerichtet und sind jeden Sommer in das Gartenhäuschen gezogen und haben ihre Wohnung den Missionaren überlassen, die auf den Heimaturlaub gekommen sind. Und ich habe gedacht, wow. Da geht ein älteres Ehepaar ins Gartenhäuschen und überlässt die Wohnung den Missionaren. Und wir hatten super gute Gespräche mit diesen Leuten. Ich hatte tiefgehende, wunderbare Abende mit denen, als ob ich sie schon ewig kennen würde. Und sie haben ohne Murren mit mir geteilt und mir von ihrem Zeugs gegeben. Da sind Leute aus der Gemeinde Kerstin im Krankenhaus besuchen gegangen, obwohl sie sie gar nicht gekannt haben. In Kolosser 3, Vers 23 heißt es, alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus, dem Herrn. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Gemeinde Menschen waren, die von Herzen mir Gutes tun wollten. Sie wussten, dass Gott sie dafür belohnen wird. Und so sollen auch wir denken und handeln. Im Alten Testament, in 1. Könige 17, da gibt es eine Geschichte. Und zwar von Elia und der Witwe mit ihrem Sohn. Und diese Witwe, die war so arm, dass sie nur noch für eine Mahlzeit etwas backen konnte. Und dann wollte sie sich mit ihrem Sohn auf den Hungertod vorbereiten. Und Gott schreibt schon seltsame Geschichten, muss ich schon sagen, wenn ich in der Bibel solche Geschichten lese. Weil da taucht ein Mann Gottes, dieser Elia, bei ihr auf und bittet sie um Wasser und Essen. Und die erste Reaktion ist natürlich bei dieser Frau, dass sie sagt, das ist unser letztes Essen. Danach ist Feierabend. Doch Elia verspricht ihr, wenn du mir davon zuerst gibst, dann wird dein Topf nicht leer werden. Jetzt frage ich euch mal, wie hättet ihr in solch einer Situation reagiert? Wie hättet ihr da reagiert? Da kommt einer vorbei, sagt, ich bin ein Mann Gottes, gib mir von deinem letzten Essen zuerst. Hätten wir das gegeben? Der Ruf, ein Mann Gottes zu sein, musste damals in Israel schon enorm gewesen sein. Zumindest gab diese Witwe Elia ab, sie teilte und das Wunder geschah. Über Monate hinweg wurde dieser Topf oder dieser Krug nicht leer. Und alle hatten genug zu essen. Gott hält, was er verspricht. Die Frage für mich ist nur, hätte ich geteilt und hätte ich gegeben, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre? Hätte ich in solch einer Situation mein Letztes gegeben? Interessanterweise, Jesus berichtet im Neuen Testament von einer ähnlichen Situation, wo auch eine alte Witwe ihre letzten Schärflein in so einen Klingelbeutel, in so einen Opferkessel wirft. Und das war mehr wert in Gottes Augen als höhere Beträge, die dort eingeworfen worden sind. Die Witwe hat Gott vertraut und wir sehen, dass Gottvertrauen belohnt wird. Und ich würde mir vielleicht auch noch wünschen, wenn wir heute nach der Predigt noch Zeit haben, dass der eine oder andere hier nach vorne kommen kann und erzählen kann, wo er Gott erlebt hat, wo er auf diese in so eine Vertrauenssituation geführt worden ist, gestellt worden ist. Vielleicht fällt euch aus eurem Leben auch so eine Situation ein, wo ihr gemerkt habt, ich muss jetzt entweder das tun, was ich normalerweise tue, oder ich muss Gott vertrauen. Und wie ist das dann ausgegangen? Vielleicht haben wir Zeit, dass der eine oder andere nachher noch nach vorne kommen kann und uns da was berichten kann. In 2. Korinther 9, Vers 6, da heißt es, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun, er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt nämlich fröhliche Geber. Und er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Und dann gilt von euch, was in der Heiligen Schrift steht, großzügig gibt er dem Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Also Gott wird es nicht vergessen, wenn du den anderen gegeben hast, und umso mehr du gibst, umso mehr wirst du ernten. Es ist eine komische Mathematik, aber bei Gott funktioniert es so. Du kannst Gott nicht mehr geben, als er dir zurückgeben wird. Wir kämpfen immer um unseren Zehnten, wir kämpfen immer um das, was wir abgeben müssen. Aber komischerweise, wir können nie so viel geben, als Gott uns nachher wieder zurückgeben wird. Und mir ist auch die Wochen bewusst geworden, der Zehnte ist alttestamentlich. So hat man es im Alten Testament gemacht. Heute leben wir im Neuen Testament, da gehört Gott alles. Wenn Gott von dir wollte, dass du alles gibst, dann könntest du nicht nur sagen, ja, es reicht doch mein Zehnter. Wir leben im Neuen Testament. Und es ist echt interessant, dass es uns natürlich unheimlich schwerfällt, aber wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Wir verwalten das. Gott versorgt uns und er versorgt uns gut. Und das sage ich auch jetzt in so eine Situation herein, wo ihr am Bewerben seid und wo ihr nach einem Job sucht. Und Gott vertrauen, da manchmal geht es gar nicht anders. Und er wird sich zeigen und haltet daran fest. Gott wird nicht vergessen, was du einem anderen gegeben hast. Und umso mehr du gibst, umso mehr wirst du ernten. Lasst euch von solchen Versen anspornen, Gutes zu tun und das auch mit fröhlichem Herzen. Und jetzt kann vielleicht der eine oder andere so den Eindruck haben, weil die erste Gemeinde in solch einer Gütergemeinschaft gelebt hat, müssen wir das jetzt auch tun. Markus hat es ja schon angedeutet, wie das wäre. Es gibt vielleicht so Zeiten, wo das mal so in Krieg und Notzeiten, wo wir alle wieder irgendwie zusammenkommen müssen und zusammenlegen müssen. Das ja. Aber ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht, wie denn das wäre mit der Gütergemeinschaft. Ist das für uns heute dran oder wieso praktizieren wir das heute nicht mehr? Und was ist da los? Und ich habe auch gedacht, als alle so ihr Sach verkauft haben und in die Gemeinde einziehen, großes Anwesen kaufen, wir teilen alles so miteinander. Ich meine, im Mittelalter sind so die Klöster entstanden. Ich weiß nicht, ob das manche von euch wissen. Da hat man eben gedacht, alle Gläubigen kommen zusammen und wohnen zusammen, leben gemeinsam. Man baut am besten noch große Mauern drumherum, diese Klostermauern, damit man sich abschirmt von der Welt da draußen. Und man meinte, dass man in Einheit und in Niedrigkeit zusammenleben könnte und sich vor der sündigen Welt schützt durch so große Mauern da draußen. Man könnte sich abschirmen. Aber wisst ihr was? Die Sünde zieht immer mit hinter jede Mauer ein. Und ich sehe, dass diese Gütergemeinschaft gut war für die erste Gemeinde in Jerusalem. Das ist damals gebraucht worden, es hat es gebraucht, damit sie wächst und sich ausbreitet. Allerdings lesen wir dann auch in der Apostelgeschichte, dass nach der Steinigung des Stephanus diese Gemeinde der ersten Verfolgung ausgesetzt wird. Und durch diese Verfolgung werden sie in alle Himmelsrichtungen versprengt. Und von da an leben die Christen so, wie wir heute auch in häuslichen Einheiten. Die sind dann nicht mehr in irgendwelche Gütergemeinschaften zurückgegangen, sondern haben dann so für sich gelebt. Und für mich war dann die Frage, warum hat Gott dann nicht mehr diese Gütergemeinschaft zusammengeführt? Das sind zwei Lösungen logisch für mich geworden. Einmal leben wir heute nach dem Neuen Testament und in Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und das galt damals für die ersten Christen genauso wie für uns heute auch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich werde euch versorgen. Und das mussten die ersten Christen damals auch lernen, so wie wir das auch lernen müssen. Das ist ein Grund. Und wer Gottes Reich in seinem Leben an die erste Stelle stellt, der kann erleben, wie Gott dich versorgt. Das ist nicht leicht für so einen Sicherheitsmenschen wie mich, aber ich kann euch bezeugen, dass ich es schon erlebt habe. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, der mir eingefallen ist. Und da habe ich mir vom Tristan so ein Gläschen Salz ausgeliehen. Und Tristan macht bei uns das Salz selber. Und ich habe mir gedacht, dass wenn wir Salz und Licht in dieser Welt sein sollen und alles Salz in so einem Töpfchen zusammen wohnt und lebt, dann hat ja dieses Salz eine gewisse Wirkung, vielleicht um den Bereich um das Salz. Ja, wenn so viel Salz auf einem Haufen zusammenlebt, dann ist das ja interessant für die Leute, die dieses Salz kennen. So wie für die ersten Christen die Stadt Jerusalem. Da hat man es gehört. Aber was war mit dem Rest der Welt? Was war mit dem Rest der Welt? Nämlich, es war so, erst als das Salz verstreut wurde, konnte es wirken. Und deswegen ist der Missionsbefehl für mich auch logisch, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Erst wenn du salzen tust, kann Salz seine Wirkung entfalten. Wenn Salz nur zusammenbleibt, wird die Wirkung recht gering sein. Das Salz musste raus. Es musste verstreut werden. Und das sind zwei Dinge für mich, warum ich glaube, dass wir diese Gütergemeinschaft heute nicht mehr brauchen. Aber in Notzeiten kann es durchaus sein, dass wir wieder in irgendeiner Form so zusammenkommen können. Also wir haben diesen Missionsbefehl bekommen und den können wir nur ausführen, wenn wir Salz und Licht in dieser gefallenen Welt sind. Wir befinden uns ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, in dieser Reihe über die Geistesgaben. Heute das Thema über Teilen und das Geben. Und ich kenne Menschen, die diese Gabe, bei denen ist diese Gabe sehr ausgeprägt. Ich weiß von Leuten, die haben bei meinem Vater angerufen, haben gesagt, ich habe da einen Obdachlosen gesehen, was kostet bei dir eine Massage? Ich möchte dem eine Massage bezahlen. Die sehen einen Obdachlosen, sehen, wie schlecht es dem geht und wollen dem eine Massage bezahlen. Ich kenne Leute, die viel, viel Gutes im Geheimen tun. Und ich kenne auch Leute hier in unserer Gemeinde, die das tun. Und das nicht an die große Glocke hängen. Und wir haben Menschen in dieser Gemeinde, die diese Gabe haben. Und ich bin froh um euch, dass ihr da seid. Ich bin froh um euch. Aber dennoch denke ich, dass wir anderen, genauso wie bei der Gabe des Gebets, uns drum mühen müssen. Jeder von uns kann sich in diese Richtung entwickeln und einbringen. Genauso wie jeder von uns beten kann. Und was glaubt ihr, was Gott mit unserer Gemeinde tun wird, wenn wir alle unsere Gaben entdecken und uns vom Heiligen Geist gebrauchen lassen? Und ich will uns Mut machen zu diesem Schritt. Probier dich aus. Manchmal muss man mehreres ausprobieren, bis man seine Gabe entdeckt. Manche von uns haben schon einen ganz starken Zug in eine bestimmte Gabenrichtung. Dann probier dich da weiter aus. Und wenn du gar nicht weißt, dann sprich mit jemandem deines Vertrauens. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch eine Sache erzählen. Und die soll euch zur Auferbauung dienen. Die soll euch Mut machen. Nämlich in der Apostelgeschichte 2, da lesen wir, dass die Gemeinde wie so ein Herz und eine Seele war. Dass sie wie so eine Familie gewesen ist. Und vorgestern hatten wir Besuch bei uns zu Hause. So ein Pärchen aus einer anderen Ludwigsburger Gemeinde. Und das Interessante war, dass wir irgendwann mal über unsere Gemeinden zu sprechen gekommen sind. Und dann sagten die zu uns, unsere Gemeinde ist vielleicht recht stylisch, aber bei euch in der ETG, da fühlt man sich wie in einer Familie. Und das müssen wir noch lernen. Unsere Gemeinde ist recht stylisch, aber ihr seid wie eine Familie. Und das müssen wir noch lernen. Und Kerstin und ich waren total baff, dass das jemand von einer anderen Gemeinde über uns denkt. Und eigentlich freue ich mich über solche Komplimente über uns. Und ich bete, dass es nie aufhört unter uns, diese Einheit zu haben, das für Außenstehende wie eine Familie wirkt. Und das ist doch echt ein super Zeugnis für uns. Aber natürlich gibt es auch bei uns mal Krach und man zofft sich, wie halt in der Familie auch. Aber immerhin sind wir schon mal auf einem guten Weg. Und vielleicht werden wir auch mal bekannt für unsere Liebe untereinander. Vielleicht werden wir mal bekannt für unsere treuen Beter. Vielleicht werden wir mal bekannt für unsere berührenden Predigten, für unsere Großzügigkeit und für unsere Barmherzigkeit. Lasst uns da voll Eifer sein, wie es so schön heißt. Jetzt lasst uns noch aufstehen und dafür beten. Vater, ich bin dir dankbar für diese Urgemeinde. Ich bin dir dankbar für dieses Beispiel, was du uns gegeben hast. Und ich bin dir dankbar für das, was du mit uns hier vorhast. Danke für diese Predigtreihe, wo wir immer wieder merken können, Herr, wo stehen wir? Wie sieht es bei uns damit aus? Und ich danke dir für die Menschen, die so leicht und so gerne teilen und geben können und dass du Menschen so begabt hast in diese Richtung. Danke für all die Opfer, die sie schon gebracht haben. Und ich will dich weiterhin um Segen bitten für unsere Gemeinden, in unserer Stadt, dass wir bekannt werden, dass wir so sein können wie die Urgemeinde, dass wie in Jerusalem es eine Sogwirkung gibt, dass Menschen hier in die Gemeinden kommen und dich kennenlernen, deine vielfältige Gnade erleben. Dafür bitte ich dich. Amen.